HR Info. Hessen.
Morgen ist es soweit. Auch in Hessen wählen die Menschen dann ein neues Europaparlament. In Frankfurt sind so kurz vor der Wahl noch einmal viele junge Leute auf die Straße gegangen. Die Fridays for Future-Bewegung fordert eine konsequente Klimapolitik in Europa. Und mit diesem Thema beginnen wir die Sendung HR Info Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Schön, dass Sie dabei sind. In Frankfurt haben sich die Fridays for Future Demonstranten nun kurz vor der Wahl noch einmal getroffen, um die Wähler für das Thema Klimaschutz zu sensibilisieren. Laut Polizei sind es dieses Mal 4.500 Menschen gewesen. Mit lautem Protest sind sie vom Willy-Brandt-Platz an der Oper bis zur Europäischen Zentralbank gezogen. Jutta Nieswand hat den Protestzug begleitet.
Nie wieder Kohle, rufen sie laut, während sie auf ihrem Protestzug durch die Stadt laufen. Auf ihren Plakaten stehen Sprüche wie No Nature, No Future, Our House is on Fire, alles für die Umwelt. Gerade jetzt vor der Europawahl wollen sie besonders auf sich aufmerksam machen. Konstantin Nimmerfroh aus Frankfurt, 18 Jahre alt, sagt:
Das ist unfassbar wichtig, weil es ist eine der entscheidendsten Wahlen für das Klima. Und jetzt rufen wir die Menschen dazu auf, sich Gedanken zu machen und zu entscheiden, welche Partei für das Klima steht.
Für die 16-jährige Helena Marschall aus Oberursel ist die Europawahl die Wahl, die noch die Zukunft retten kann. Denn es braucht ihrer Ansicht nach europaweite Lösungen, um noch etwas für das Klima zu tun.
Die Hälfte der Wähler sind noch nicht entschieden zu diesem Zeitpunkt. Und wenn wir so große Aktionen machen, und das ist auch mega medienwirksam, dann können wir noch mal richtig Druck machen und richtig ein Zeichen setzen, dass diese Europawahl eine Klimawahl ist und dass es sehr wichtig ist, wählen zu gehen und dass man auch vielleicht klimabewusst wählen sollte.
Die 13-jährige Fiona Gläsel aus Kelkheim trägt grüne Streifen auf den Wangen, denn sie sieht sich auf dem Kriegspfad, auf dem sie für ihre Zukunft kämpft.
Es ist wichtig, was für die Umwelt zu tun, weil die Politiker schon nichts dafür tun, dass wir eine Zukunft haben, und deswegen müssen wir für unsere Zukunft kämpfen, und deswegen bin ich hier und gehe auf die Straße, um zu demonstrieren.
Ihre Schwester Helene hält ein Plakat mit einem Eisbären hoch, der im Rettungsring über das Wasser schwimmt. Sie ergänzt:
Man muss auf die Straße gehen, damit wir auch unsere Zukunft haben, weil es hat auch keinen Sinn, wenn wir jetzt 12 Jahre in der Schule sitzen und später gibt es keine Zukunft mehr. Dann saßen wir auch die ganze Zeit nur in der Schule, deswegen bin ich hier demonstrieren.
An der Europäischen Zentralbank angekommen, veranstalten die Demonstranten ein sogenanntes Die-In. Das heißt, sie legen sich mitten auf die Fahrbahn der Sonnemannstraße. Schüler Konstantin Nimmerfroh hält dazu eine Rede.
Wir tun das für auch all jene, die keine Stimme haben. All jene, die durch Dürre und Überschwemmungen ihre Heimat hinter sich lassen mussten. All jene, die unter menschenunwürdigen Bedingungen in Lagern ausharren müssen, weil wir so weitermachen wie bisher.
Dabei wendet er sich auch an diejenigen, die in der Europäischen Zentralbank EZB sitzen und die ihre Politik ändern sollten. Für eine andere Politik plädiert auch Hans-Joachim Schellnhuber auf der Abschlusskundgebung an der Weseler Werft.
Seit über 30 Jahren versuche ich, die Entscheidungsträger darauf hinzuweisen, wie gravierend die Situation ist. Mir hat aber trotzdem kaum jemand jemals zugehört, weil es ist ganz leicht, einen Professor für Physik als weltfremden Spinner abzutun und lächerlich zu machen. Aber dadurch, dass ihr jetzt eure Stimme erhebt, passiert etwas völlig Neuartiges. Die wissenschaftliche Wahrheit wird ernst genommen.
Er nennt die Demonstranten die Helden des 21. Jahrhunderts. Sie sollten nicht aufhören, die Politik zu nerven. Für die Demonstranten selbst ist es gut, dabei zu sein.
Es fühlt sich an sich gut an, weil man weiß, man tut was. Oder zumindest versucht man, was zu tun gegen den Klimawandel.
Ich finde es toll, weil dann merkt man auch mal richtig, wie viele Menschen sich darum wirklich kümmern, wie unsere Zukunft aussieht.
Tausende Schüler und Studenten sind in Frankfurt kurz vor der Europawahl noch einmal auf die Straße gegangen, um zu protestieren. Auch in anderen hessischen Städten wie Kassel und Wiesbaden haben sich die jungen Leute versammelt. Und auch in Wiesbaden geht man natürlich zur Europawahl, aber nicht nur, denn dort stimmen die Menschen am Sonntag auch für einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin ab. Doch vor Monaten haben mehrere Skandale und Ungereimtheiten die Stadt beschäftigt. Besonders SPD und CDU waren davon betroffen. Doch welche Auswirkungen haben diese Skandale und Ungereimtheiten nun auf die OB-Wahl? Andrea Bonhagen berichtet.
In Wiesbaden werden seit Monaten Skandale in der Stadtpolitik aufgedeckt und Ungereimtheiten berichtet. Der involvierte Oberbürgermeister Sven Gehrig teilte deshalb schon vor langer Zeit Folgendes mit. Zum Schutz
meiner Familie, meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch von mir selbst habe ich mich entschieden, nicht erneut für das Amt des Oberbürgermeisters zu kandidieren.
Die Staatsanwaltschaften in Wiesbaden und München ermitteln gegen Gehrig, Verdacht auf Korruption. Der Oberbürgermeister hatte bei einem Geschäftspartner der Stadt übernachtet, und zwar im Urlaubsort Saint-Tropez. Der Geschäftspartner ist der Münchner Großgastronom Kufler. Eine mögliche Vorteilsannahme im Amt von Gehrig. Er habe sich außerdem in einem anderen Urlaub von einem städtischen Geschäftsführer einladen lassen, heißt es. Und er bezahlte dem Mainzer OB aus städtischer Kasse ein Weihnachtsessen mit sehr teurem Wein. Diese Wiesbadener SPD-Wähler scheinen das aber nicht übel zu nehmen.
Einen finde ich besonders gut. Das ist der Kandidat der SPD.
Ich glaube nicht, dass es eine pauschale Entscheidung gegen die SPD geben wird.
Seit Urgroßzeiten von Eltern, von Urgroßeltern, werde ich trotzdem die SPD wählen. Also es kommt der neue Oberbürgermeister und hoffen, dass da kein Sumpf entsteht.
Auch der Fraktionsvorsitzende der CDU, Anwalt Bernhard Lorenz, trat zurück. Er besetzt mehrere Aufsichtsratsposten in der Stadt. Ihm wird ein möglicher, nicht gemeldeter Interessenkonflikt vorgeworfen. Die Wiesbadener CDU soll außerdem über Jahre eine Landtagsangestellte für Parteizwecke eingesetzt haben, was illegal wäre. Ermittlungen der CDU-Bundespartei laufen. Werden die Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger die Wiesbadener Affären bestrafen?
Im Großen und Ganzen denke ich, nein, hat keine großen Auswirkungen.
Ich habe meinen Wahlzettel abgegeben. Da hat es bei mir zumindest nicht so eine große Rolle gespielt.
Natürlich hat das ein wenig Auswirkungen, weil die Bevölkerung eh schon total frustriert ist.
Ich glaube, das ist ein Tagesgeschäft, an das sich irgendwie alle gewöhnt haben. Ich glaube auch, dass man irgendwie das kleinste Übel wählt. Und kleinere Übel als die AfD sind halt eben die SPD und die CDU.
Oder die anderen. Der Begriff Filzbaden ist nicht ohne Grund durch Wiesbaden gegeistert. Offenbar gibt es eine große Nähe von Stadtpolitik und Wirtschaft. Antikorruptionsrichtlinien werden missachtet. Das könnte Politikverdrossenheit fördern. Doch die Umfrage unter Wiesbadenern macht Mut.
Ich kann für uns sagen, dass wir eigentlich eher da einen Grund drin sehen, nochmal wählen zu gehen, wenn es mit der Politik im Argen ist. Dass man eigentlich umso intensiver dran denkt, schon selbst auch was zu tun, zumindest zu wählen, wenn man schon sonst nichts macht.
Und die OB-Wahl, wichtig, geht um diese Stadt. War gerade heute wählen.
Ob es wegen der Affären bessere Chancen für kleine Parteien gibt, ist schwer zu sagen. Im Wahlkampf jedenfalls fordern alle Veränderungen in der Struktur, um Filz von vornherein zu verhindern.
Skandale und Ungereimtheiten in der Wiesbadener Stadtpolitik. Reporterin Andrea Bonhagen hat berichtet. Kommen wir zu einem anderen Thema. Der Prozess gegen Ali B. geht weiter. Der 22-jährige Iraker soll vor einem Jahr die 14-jährige Schülerin Susanna vergewaltigt und anschließend erwürgt haben. Dafür steht er in Wiesbaden wegen Mordes vor dem Landgericht. Gerichtsreporterin Heike Berufka verfolgt diesen Prozess und sie hat die Befragung eines ganz besonderen Zeugen beobachtet. Wir wollten von ihr wissen, was ist das denn für ein Zeuge?
Das ist ein junger Mann aus dem Gefängnis. Das heißt, das ist ein Mitinsasse von Ali B., ein 25-Jähriger, der dort auch auf seinen Prozess wartet, beziehungsweise auf seine Verurteilung wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und dieser Zeuge hat sich kurz vor Ostern, also etwa im März, bei der Staatsanwaltschaft gemeldet und hat gesagt, der Ali B. hat mir was erzählt. Der hat mir nämlich die Tat gestanden.
Und hat er das jetzt in seiner Aussage auch ausgeführt und erhärtet?
Das hat er getan und er hat vor allen Dingen zu Beginn seiner Aussage einen Zettel dem Gericht überreicht. Einen Zettel, den er über einen Hausarbeiter im Gefängnis bekommen haben will. Und er sagt, dieser Zettel sei von Ali B. Der wurde auch verlesen. Da steht in unflätigen Worten, wenn er sich denn wagen würde, vor Gericht gegen ihn auszusagen, dann passiere ihm Schlimmes im Gefängnis. Ob dieser Zettel tatsächlich von Ali B. kommt, weiß man nicht. Man weiß nämlich nicht, ob Ali B. so gut Deutsch kann, dass er sowas schreiben kann. Und dann hat er wiederholt, was ihm Ali B. in der Mahlgruppe, in der sie zusammen waren im Gefängnis, angeblich erzählt hat. Nämlich, dass er Susanna vergewaltigt hat. Vor Gericht streitet er ja ab. Und auch von Beginn an seiner Vernehmungen sagt er, ich habe die nicht vergewaltigt, ich habe sie getötet. Das ist deshalb wichtig, weil es auch um das Mordmerkmal der Verdeckung einer Straftat geht. Also die Staatsanwaltschaft sagt, er hat Susanna auch deshalb getötet, getötet, weil er die Vergewaltigung vertuschen wollte. Und er soll Ali B. erzählt haben, dass er Susanna dann getötet hat und dass, um sicher zu gehen, dass sie wirklich tot ist, obwohl er angeblich schon wusste, dass sie tot ist, ihr auch noch den Hals nach hinten gedreht hat, um ihr den Wirbel zu brechen. Also sehr, sehr unappetitliche, schreckliche Details, die man aber so recht nicht einordnen kann. Und auch die Fragen des Gerichts deuten darauf hin, dass dieser Zeuge vielleicht doch nicht so glaubwürdig ist.
Es waren ja auch zwei Schwestern von Ali B. geladen. Was haben die denn gesagt?
Sie haben gar nichts gesagt. Das Gericht hatte gehofft, so ein bisschen was über die Familie und die Umstände zu erfahren, aber sie haben von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Das heißt, als Schwestern müssen sie nicht aussagen. Sie sollen damit nicht in Schwierigkeiten gebracht werden.
Und wie hat der Angeklagte Ali B. auf das Verhalten der Schwestern vor Gericht reagiert?
Anders als auf alle anderen Zeugen, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, hat er sie angeguckt, hat er Blickkontakt zu ihnen gesucht. Das tut er sonst überhaupt nicht. Er schaut sonst relativ anteilslos vor sich hin. So wirkt es jedenfalls. In dem Fall war es anders. Es war auch anders, als seine ehemalige Freundin ausgesagt hat und unter Tränen erzählt hat, dass er zwei Freundinnen gleichzeitig hatte und wie schrecklich das für sie war. Da hat er vor sich hingestiert, nicht so bei seinen Schwestern.
Gerichtsreporterin Heike Borufka mit Eindrücken vom 12. Verhandlungstag diese Woche im Prozess gegen Ali B. Er soll vor einem Jahr die 14-jährige Schülerin Susanna vergewaltigt und anschließend erwürgt haben.
HR Info, Hessen.
Und auch dieses Mal geht es wieder um die Umwelt. Tiefachsel ist das Stichwort. Vor allem in Nord- und Osthessen hatten die Menschen viel Ärger mit dem Unwetter Anfang der Woche. In Kaufungen und Bettenhausen bei Kassel, da hat das Hochwasser der Losse Gärten, Sport, Tennisplätze, Keller und Straßen überschwemmt. Da musste sehr viel aufgeräumt werden. Und jetzt werden Vorwürfe laut, die nicht ganz neu sind. Reporter Carsten Gohlke haben wir gefragt, auf wen die Anwohner denn sauer sind.
Also ich war noch mal drauf. Draußen in Kaufung und habe mit einer Anwohnerin gesprochen und die hat mir klipp und klar gesagt, wir kennen uns schon, sie kommen ja eh jedes Jahr wieder zu uns, weil wir hier unter Wasser stehen. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem, das die Menschen dort vor Ort haben, dass sie sich irgendwie alleingelassen fühlen. Das Problem ist seit Jahren bekannt. Man weiß, bei Starkregen geht die Losse über die Ufer, dann werden die Keller überspült, dann stehen die Leute da, ratlos, die Versicherungen zahlen kaum noch und irgendwie haben sie das Gefühl, sie werden alleingelassen. Die Politik reagiert nicht, es passiert nichts, es geht nichts vorwärts und da sind sie natürlich jetzt sauer.
Und warum passiert da eigentlich nichts?
Naja, es dauert zum einen ziemlich lange, bis Genehmigungsverfahren durch sind. Denn man redet ja schon seit Jahren von sogenannten Hochwasserrückhaltebecken in Kaufung zum Beispiel, also bei der Kunstmühle und in Helsam Bereich Waldhof. Da sollen so eine Rückhaltebecken entstehen. Die kosten sehr, sehr viel Geld. Das kann der Wasserverband dann gar nicht tragen. Das sind nämlich rund 12 Millionen Euro, über die wir da reden. Und da muss das Land einspringen. Und so etwas dauert dann. Da gibt's Genehmigungsverfahren, da müssen Anträge gestellt werden. Und das zieht sich dann über Jahre hin, obwohl man ja schon spätestens seit 2017 ganz genau weiß, dass wir es hier mit einem Hochwassergebiet zu tun haben, dass es hier immer wieder zu Überflutungen kommen wird. Da gab es nämlich ein hydrologisches Gutachten des Regierungspräsidenten Kassel. Da ist das schon mal festgeschrieben worden, aber es passiert nichts.
Diesmal bei diesem Unwetter waren die Auswirkungen ja massiv. Wie realistisch ist es denn jetzt, dass da endlich mal was in Bewegung kommt?
Na, es gibt nun massive Forderungen, auch seitens der Lokalpolitik. Also da macht man richtig mobil und sagt, Leute, wir müssen jetzt endlich was tun. Wir können das den Menschen nicht mehr länger zumuten, was hier Jahr für Jahr passiert. Und ich selbst verfolge das jetzt schon seit 4-5 Jahren immer wieder in Kaufungen und in Bettenhausen, dass da also die Losse über die Ufer tritt. Es muss jetzt was passieren. Massive Forderungen gehen jetzt von Kassel aus nach Wiesbaden. Aber ob man dann wirklich die entsprechenden Voraussetzungen schafft, dass zum Beispiel die Genehmigungsverfahren deutlich verkürzt werden, immer unter Beachtung dessen, dass natürlich auch die Bürger ihr Mitspracherecht behalten sollen. Aber ob man das wirklich schaffen kann, mit dem Druck, der da jetzt aufgebaut wird, das steht leider in den Sternen.
Nach dem Hochwasser in Kaufungen und Bettenhausen sind die Menschen dort verärgert, dass nichts getan wird dagegen, dass die Losse bei Unwetter regelmäßig über die Ufer tritt. Carsten Gohlke mit den Einzelheiten. Und wir bleiben bei der Umwelt. Jetzt geht es um die Luft. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt trägt ja seit dem Sieg beim bundesweiten Bitkom-Wettbewerb im letzten Jahr auch den Titel Digitalstadt. Und Darmstadt ist seitdem für viele Unternehmen der Informations- und Telekommunikationsbranche sozusagen sowas wie ein riesiges Versuchslabor. Da werden dann zum Beispiel neue Technologien und Innovationen getestet. Nun hat die Telekom an ihrem zweitgrößten Standort ein bundesweites Pilotprojekt gestartet. Deutschlands erstes digitales Netz zur Messung von Luftschadstoffen. Raphael Stübig.
Was wir mal vorbereitet haben, sind die aktuellen Messwerte dieser Messstation hier. Sie sehen hier entsprechend die letzten Stundenmittelwerte, die die Station aufgezeichnet hat.
Holger Ebling leitet bei der Telekom das Projekt der Sensormessstationen. Für das Pilotprojekt wurden im Darmstädter Stadtgebiet 12 Stück aufgestellt, eine davon an der Kreuzung Heinrichstraße-Hofmannstraße.
Das ist der 15. Mai.
Korrekt.
Das heißt, am 15. Mai war es durchgängig unter 40 Mikrogramm.
So ist das.
Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Part schaute ganz interessiert hin, denn die Heinrichstraße ist eine von zwei Straßen, wo ab 1. Juni ein Fahrverbot für ältere Dieselautos umgesetzt werden muss, wegen zu hoher Stickoxidwerte.
Und es wird schon interessant sein, wenn man, ich will es mal ein bisschen flapsig sagen, wenn man diesen Plastikbecher da von dem Passivsammler da sieht, ob wir hiermit nicht zu klareren und besser fundierten Aussagen kommen.
Bislang wird die Luftqualität in Darmstadt vom Landesumweltamt über sogenannte Passivsammler und eine Containermessstation an der Hügelstraße analysiert, über ein einfaches chemisches Verfahren, sagt Markus Keller, der den Bereich Smart City bei der Telekom leitet.
Alle zwei Wochen geht dann jemand in diese großen Container und kommt dann mit einem Becher raus und der geht ins Labor und so wird dann eine Einschätzung für die Luftgüte erstellt.
In Zusammenarbeit mit Forschern des Fraunhofer Instituts für angewandte Sensorik hat die Telekom jetzt ein ganz neues digitales Messverfahren entwickelt mit elektrochemischen Sensoren, sagt Projektleiter Holger Ebling.
Wir haben uns konzentriert auf die wesentlichen Luftschadstoffe, Stickstoffdioxid, also NO2, Stickstoffmonoxid, NO, als auch Ozon. Und wir haben eben Feinstaub, also Partikelmessungen. In dieser Säule sitzt jetzt diese Sensorik, deshalb haben wir es ja auch Sensorstation genannt.
Die gut 2 Meter hohe Säule fällt im Stadtbild kaum auf, anders als die Containermessstationen des Landesumweltamtes, denn die digitale Sensormess Säule wird einfach an bestehende Internetverteilerkästen angedockt und die Messdaten an ein Rechenzentrum der Telekom übertragen. Nochmal Markus Keller von der Telekom.
In Deutschland verfügt die Deutsche Telekom über 90.000 Multifunktionsgehäuse. Also dieses Modell hätte das Potenzial, ein flächendeckendes, repräsentatives Netz für Luftgütequalität in Deutschland zu bieten.
In Darmstadt wird Deutschlands erstes digitales Luftmessnetz mit insgesamt 12 Stationen jetzt aber erstmal ausgiebig getestet. Die Testphase läuft bis Ende des Jahres. Eine Serienproduktion der digitalen Luftmesssäulen wird parallel dazu aber bereits vorbereitet.
Ein neues digitales Messsystem für Luftschadstoffe wird in Darmstadt getestet. Raphael Stübich hat über dieses Pilotprojekt berichtet.
HR Info, Hessen.
Das nächste Thema spielt in Frankfurt. Dort wird nämlich das Mainufer auf der Frankfurter Seite in der Nähe der Innenstadt gesperrt. Da darf ab August für ein Jahr lang kein Auto mehr fahren. Zu dem Vorhaben gab es in dieser Woche nun neue Informationen. Und zwar soll das Mainufer probeweise gesperrt werden. Das hat der Magistrat der Stadt nun beschlossen. Hanna Immich ist unsere Reporterin bei diesem Thema und wir haben sie gefragt, warum die Stadt das Mainufer überhaupt sperren will.
Ja, also man möchte die Frankfurter Innenstadt attraktiver machen, dadurch Lebensqualität erhöhen, für alle Beteiligten weniger Autolärm, Abgase, weil bisher ist diese Verkehrsachse, die da so durchführt, doch relativ heftig und laut, da donnern Lkw, Busse, Autos durch und wenn die eben raus wären, dann könnte das Ganze eine Flaniermeile werden, wäre ja auch schön, so am Fluss entlang zu spazieren und man käme auch leichter von der neuen Altstadt, vom Römerberg zum Main, zum Eisernen Steg, was jetzt ja noch von der großen Straße getrennt ist. Verkehrsdezernent Klaus Oesterling von der SPD sagt noch einmal, worum es ihm geht.
Ja, Gedanke ist, wir wollen hier die Straße rausnehmen, den Autoverkehr rausnehmen. Das wird dann für die Anwohner ruhiger. Wir beseitigen diese Sperre, diese Trennung zwischen Altstadt und Main. Und das Mainufer wird dadurch nach unserer Erwartung deutlich erlebbarer, als es in der Vergangenheit gewesen ist.
Also ab August pünktlich zum Mainuferfest müssen die Autos dann draußen bleiben. Das war schon länger klar, dass die Stadt das plant. Jetzt gibt es eben den Beschluss. Die Stadtverordnetenversammlung muss aber noch zustimmen. Das Ganze soll so 84.000 Euro kosten.
Die Probesperrung soll ja ein Jahr lang dauern. Warum eigentlich so lange?
Naja, weil das Ganze natürlich auch diskussionswürdig ist und man will erst einmal schauen, ob das auch funktioniert. Also vor allem die Auswirkungen auf den Autoverkehr. Da werden Daten, Erfahrungswissen wird gesammelt, ausgewertet und danach erst nach diesem einen Jahr, das braucht man aber schon, sagen die Verantwortlichen, dann will man entscheiden, ob das Sinn macht. Und viele in der Stadt sind aber wohl dafür, der Oberbürgermeister, der Verkehrsdezernent, aber vor allem auch die Anwohner. Denn die Idee, das Mainufer autofrei zu machen, die gibt es schon lange, sagt Oliver Strank, der Ortsvorsteher des Ortsbeirats 1, also für die Innenstadt.
Diese Idee ist sogar älter als ich selbst. Ich bin 1979 geboren. Die Debatte gibt es seit dem Jahr 1975. Und es war eine Idee, die vor allem von den Bürgerinnen und Bürgern kam, von Anwohnerinnen und Anwohnern. Und deshalb ist das auch ein guter Tag für mehr Bürgerbeteiligung, ist auch ein guter Tag für mehr Klimaschutz und es ist ein guter Tag für mehr Lebensqualität.
Es gibt natürlich auch andere Stimmen, denn irgendwo müssen die Autos ja auch hin.
Da gibt es dann wahrscheinlich auch Kritik bei diesem Thema, aber wo sollen denn dann die Autos langfahren, die momentan auf der Frankfurter Seite des Mains unterwegs sind?
Naja, das Ganze wird eben gesperrt werden. Die müssen dann irgendwie Umleitungen fahren, woanders langfahren. 20.000 Fahrzeuge sind das, die da diese Straße täglich nutzen. Und die werden eben ausweichen, zum Beispiel über die große vierspurige Parallelstraße, Berliner Straße oder eben anderswo entlang. Und in Sachsenhausen, das ist der Stadtteil südlich des Mains, da gibt es schon große Sorgen, dass eben das Ganze dann bei ihnen entlang führen wird, die ganzen Lkw, die Autos, dass das zu einem Verkehrskollaps kommen wird. Und da sei sowieso schon immer alles verstopft, zum Beispiel auf der Schweizer Straße. Und Verkehrsdezernent Österlingen, der nimmt das aber gelassen und meint, man habe ja schon Erfahrung, dieses nördliche Mainufer zu sperren, zum Beispiel bei so großen Festen wie beim Altstadtfest. Und das habe bisher auch immer gut geklappt.
Die ganze Straße direkt am Fluss nur für Fußgänger und Radfahrer. Da kann man sich so einiges vorstellen. Gibt's denn da schon Visionen?
Also auf jeden Fall, da sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt, sagte auch Oberbürgermeister Feldmann bei der PK. Man will den Ort jetzt erstmal alternativ nutzen, also zum Beispiel Tango tanzen auf einem kleinen Holzpodest unter Bäumen oder auch Infostände fürs Umweltdezernat, solche Sachen. Und dann längerfristig könnte man sich auch vorstellen, dass da Weihnachtsmarktstände seien, eher die ruhigeren, besinnlichen Stände, die nicht so einen Lärm machen. Aber auch die Idee eines Wassertaxis über den Main, da gibt's wohl auch schon einen ernstzunehmenden Interessenten laut Verkehrsdezernat, aber die sind natürlich alle, genau wie die Weihnachtsmarktstandbesitzer, interessiert an einer längeren Zusammenarbeit. Also das ginge nur, wenn man das Ganze wirklich längerfristig anlegt und nicht nur für ein Jahr.
Das nördliche Mainufer in Frankfurt soll probeweise gesperrt werden für ein Jahr lang. Einzelheiten waren das von Reporterin Hanna Immich. Unsere Verfassung wird 70 Jahre alt, ein besonderer Geburtstag, muss man sagen. Und auch in Hessen wurde dieser Geburtstag vielerorts gefeiert. In Frankfurt haben zum Beispiel 600 Schüler in der Paulskirche ein zweistündiges Programm auf die Beine gestellt. Reporterin Marie-Kathrin Fromm war bei dem Event dabei.
600 Jugendliche sind in den runden, hellen Festsaal der Paulskirche gekommen. Unter ihnen ist Lena von der Schule am Ried. Sie hat mit ihren Mitschülern ein Verfassungsquiz vorbereitet und wird es gleich auf der Bühne präsentieren.
Ja, spannend. Als wir hier beim Vortreffen oder Probetreffen waren, da hat man erstmal gemerkt, wie groß das eigentlich schon ist. Konnte sich aber das noch nicht so ganz mit den vielen Leuten vorstellen. Jetzt nimmt man das nochmal ganz anders wahr, wie viele Leute hier auch wirklich reinpassen und wie viele Leute einem gleich auch zuhören werden.
Die Schüler und Gäste im Publikum haben grüne und rote Karten zum Abstimmen bekommen. Mal sehen, wie gut sie das Grundgesetz kennen.
Der kürzeste Artikel im Grundgesetz hat nur 3 Worte. Stimmt das? Entscheidet euch bitte jetzt.
Die meisten Schüler halten eine grüne Karte in die Höhe. Sie denken, es stimmt. Aber welcher Artikel ist wohl gemeint?
Das ist Artikel 31 und er lautet: Bundesrecht spricht Landesrecht.
Auch die Meinung der Schüler ist gefragt.
Sollten Jugendliche bereits mit 16 Jahren wahlberechtigt sein?
Einige heben schnell die grüne Karte hoch, ja. Doch dann sind immer mehr rote Karten zu sehen. Es steht interessanterweise unentschieden beim Thema Wahlalter. Das Grundgesetz ist hier klar, siehe Artikel 38 Absatz 2. Wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die Schüler diskutieren auch mit Verfassungsexperten über die Bedeutung und die Zukunft des Grundgesetzes. Zu Gast ist unter anderem Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen.
Das ist ja die Chance, dieses Grundgesetz immer weiterzuentwickeln. Die Korrekturfähigkeit der Demokratie ist im Grundgesetz verankert. Und das ist das Wichtige, dass wir es immer weiterentwickeln können. Die gelebte Verfassungswirklichkeit kann auch dieses Grundgesetz als Grundlage nehmen und die Dinge anders deuten.
Teilnehmerin Anna Knechtel hat darüber nachgedacht, was das Grundgesetz für sie bedeutet und warum es so wichtig ist. Sie steht sonst bei Poetry Slams auf der Bühne. Jetzt trägt sie in der Paulskirche ihren Text vor, den sie extra für die Feier geschrieben hat.
Warum kämpfen für das, was man schon hat? Weil es flüchtig ist und so leicht durch unsere Finger rinnt und verschwinden mag fast schneller als ein Wimpernschlag. Und bevor das geschieht, Werte, Rechte, ein Grundstein unserem Schweigen erliegt, da will ich erschrecken. Will fluchen, Worte suchen und rufen, halt fest an dem, was uns zusammenleben lässt und jeden Einzelnen mit Zuversicht versetzt.
Die Schüler sind zufrieden. Aus ihrer Sicht war es eine gelungene Veranstaltung.
Ich habe viel Neues dazugelernt, viele neue Einsichten bekommen. Es war einfach ein cooles Ereignis, auch so in der Paulskirche zu sein, so mit Gleichgesinnten sich zu versammeln.
Es war eine sehr gute Kombination aus Wissen und Fachwissen und auch Spaß natürlich. Man hat schon viele verschiedene Eindrücke von diesem Grundgesetz erlebt, dass man ja, dass manchmal einem ein bisschen fern wirkt und es ist immer ein Stück näher gekommen.
70 Jahre Verfassung in Frankfurt haben Schüler diesen Geburtstag in der Paulskirche gefeiert. Marie-Kathrin Fromm hat berichtet. Und das war die Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und herunterladen auf hrinforadio.de. Mein Name ist Andreas Heigen und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.